Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ich habe einen spannenden Gast an meiner Seite, virtuell, und zwar Nico Dörm. Herzlich willkommen, Nico.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich finde dich super spannend, oder dein Lebenslauf super spannend. Ob ich dich spannend finde, das werden wir jetzt die nächste halbe Stunde gemeinsam erfahren. Ich finde super spannend, was du machst, weil du bist gelernter Steuerfachangestellter. Bis dann, muss man fast so sagen, lass mir gerne widersprechen, aber bist Softwareentwickler geworden, um dann festzustellen, nee, Steuerberatung ist doch viel besser und jetzt befindest du dich in der Steuerberatervorbereitung.
Ich würde nicht sagen, dass ich Steuerberatung besser finde. Es ist was man kombinieren kann. Also die Sache war ja damals Fachangestellten, da haben wir den gleichen Lauf gehabt. Bei mir war das ja eigentlich von Anfang an so der Plan, wenn ich den Fachangestellten mache, dann will ich auch den Berater machen. Deswegen habe ich dann ja den Fachwirt gemacht und habe aber während dieser Zeit zwischen Fachangestellt und bis nach Fachwirt dann halt so gemerkt, ich habe irgendwie so diese Automatisierungsthemen finde ich halt irgendwie geiler. Und dann war das halt so, okay, was will ich mein Leben lang machen, Steuern oder IT? Und dann war die Antwort IT gewesen. Und ja, dann bin ich doch nochmal auf den zweiten Umweg, also quasi vom ersten Umweg wieder zurück auf die Bahn gekommen und dann doch wieder irgendwie Steuern. Aber irgendwie trotzdem immer noch beides.
Aber war zwischendrin auch, als du gesagt hast, okay, IT ist irgendwie spannender, war das IT in der Steuerberatung oder hast du gesagt, nee, du willst quasi komplett was Eigenes machen und das muss gar nichts mit Steuerberatung zu tun haben?
Also ich fand IT in dem Moment deutlich spannender, also weil ich dann halt auch gerade immer mehr an diese Programmierung reingekommen bin. Ich habe das ja quasi in der Kanzlei angefangen mit VBA, also Excel-Programmierung. Und habe dann halt auch, was man so typischerweise macht, Udemy-Kurs über Python. Ich glaube, damit gefühlt jeder an. Und mich hat es aber nicht losgelassen. Und dann auch immer weiter VBA. Und dann habe ich gesagt, okay, VBA teilweise auch ein bisschen ineffizient. Und dann mehr in diese anderen Programmierungen rein. Und das hat mich nicht losgelassen. Und da dachte ich mir so, okay, was kann man da halt irgendwie miteinander kombinieren, ne?
Das heißt, du hast letztendlich eigentlich in der Steuerberatung gearbeitet, aber weil du dich dann mit IT beschäftigt hast, hast du dich natürlich mit Automatisierung und IT beschäftigt, die vor dir lag, was dann halt zufälligerweise die, ich muss sagen, Buchhaltungs- oder Kanzlei-IT-Lösung
war. Genau.
Ja, spannend.
Ich glaube, so kann man das gut ausdrücken, ja.
Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wieso denn ursprünglich überhaupt Steuerfachangestellter geworden? Weil auch das ist zumindest, wenn man so auch Umfragen, und es gab mal, ist schon ein paar Jahre her, so eine Umfrage von der Bundessteuerberaterkammer, wo dann rauskommt, das ist der Beruf, über den man eigentlich am wenigsten weiß. Oder Schulabgänger wissen eigentlich über den Beruf mit am wenigsten überhaupt. Das heißt, irgendwie musst du ja den Weg zur Steuerberatungsbranche erstmal initial gefunden haben.
Den habe tatsächlich nicht ich gefunden, weil daher kann ich das unterschreiben. Ich habe Steuerfachangestellte, keine Ahnung, in der Schule. Das hat meine Mutter herausgefunden, muss ich ehrlich sagen. Weil ich hatte halt nach der 10. Klasse auch gar keinen Bock mehr auf Schule. Und dann war das halt so, ja, meine Eltern, dann machst du eine Ausbildung. Ne? So. Und meine Eltern haben schon immer gesagt, dadurch, dass ich ja aus einer kompletten Handwerkerfamilie komme, auch mein Bruder ist Handwerker und war auch schon damals deutlich handwerklich begabter. Hat sie damals schon immer gesagt, ja, deine Sohn wird Banker, das bin ich, und andere Handwerker, bei dem anderen hat es geklappt, weil ich halt auch immer gut mit Zahlen konnte. Und ich kann es dir nicht genau sagen, wie das passiert ist, aber ich meine, das war da irgendwie in einem Anzeige oder sowas, hier Steuerfachangestellter und dann eine Steuerkanzlei. Ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, wie genau ich auf meinen Ausbilder dann gekommen bin, aber der Initiator war tatsächlich meine Mutter.
Aber immerhin hattet ihr so ein Verhältnis, dass du das gemacht hast, was sie sich denn gewünscht hat. Also ich muss ehrlicherweise sagen, als ich zu so 10., 11., 12. Klasse, hätte meine Mutter mir irgendwas vorgeschlagen, hätte ich aus Prinzip das Gegenteil gemacht. Dann wäre ich, keine Ahnung, Animateur am Ballermann geworden, wenn sie mir Steuerfachangestellter vorgeschlagen hätten.
Ich muss sagen, ich habe das Probearbeiten bei denen gemacht. Das waren dann 2 Wochen.
Ja.
Und das hat mir Spaß gemacht. Also ich fand das super. Und auch mein Ausbilder dann hat auch gesagt, hast super Veranlagung dafür und meinte auch so, du hast schneller sollen haben verstanden, als ich das damals geschafft habe. Und dadurch war es dann das erste Ausbildungsangebot war tatsächlich gar nicht sofort, weil er meinte, eigentlich bist du noch zu jung, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch 15. Und der meinte, eigentlich würde ich ganz gerne nicht erst nächstes Jahr ausbilden. Und dann meinte ich so, ja, ich habe keinen Bock, jetzt noch ein Schuljahr zu drücken, von das hättest du nicht anrechnen können in der Berufsschule. Das wäre also, hey, ich halt einfach ein Jahr auf der Schule da gesessen. Genau, habe ich auch gesagt, zur Not gehe ich zwei Penny an die Kasse. Und dann habe ich tatsächlich 2 Tage, bevor die Berufsschule angefangen hat, das war Ende September. Ich glaube, 1. Oktober hat die Berufsschule angefangen. Und ich glaube, am 28. September oder so, hatte ich dann meinen Ausbildungsbrief. Zumindest meine Ausbildung hatte ich dann zu dem Zeitpunkt erst sicher.
Ja, gut. Aber genau, das scheint ja die richtige Entscheidung gewesen zu sein, jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, auch du bleibst quasi wieder da. Was ich spannend finde, ist, du hast ja dann irgendwann dich mehr auf IT konzentriert und da tatsächlich auch studiert irgendwie sogar. Findest du, es gibt Parallelen in der Art und Weise, wie man arbeitet? So, ich sage das mal naiv als Außenstehender, weil ich bin, ich bin Steuerfachangestellter, aber ich bin kein Softwareentwickler oder irgendwie sowas. Aber es ist ja beides schon eher ein systematisches Arbeiten, oder? Ob man irgendwie eine Software entwickelt oder ob man mit Gesetzen, Paragraphen zu tun hat, ist vor allen Dingen eine Systematik, die irgendwie menschengemacht ist und es ist jetzt keine wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Arbeit zumindest. Gab es da Parallelen in der Art und Weise, wie man arbeitet oder wie man an eine Problemlösung herangeht? Oder sagst du, nee, eigentlich ist das nur ein theoretischer Gedanke?
Also ich finde vor allem, wenn man in beide Bereiche reingeht, kommen immer mehr Parallelen. Also ich finde sehr viel abstraktes Denken mit drin. Das dann auch irgendwie hier Bewertung von irgendwelchen Wirtschaftsgütern oder sowas. Ich finde, da ist auch so ein bisschen abstrahiertes Denken noch mit drin. Das brauchst du in der Entwicklung deutlich mehr als quasi im Rechnungswesen oder im Steuerrecht. Aber was mir zumindest immer geholfen hat, in der Informatik steckst du ja Bereiche deutlich mehr ab. So bei der Buchhaltung, hier hast du die Buchhaltung, klar, die kannst du unterteilen zwischen Kasse, Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung. Und in der Informatik versuchst du ja einfach Iterationen durchzuarbeiten. Dann hast du halt ein MVP, also quasi Minimal Value Project heißt es, glaube ich. Und da versuchst du dann einfach iterativ immer weitere Sachen raufzupacken. Und das hat mir zumindest auch im Buchhaltungsdenken geholfen, um zu gucken, okay, wo sind eigentlich diese Prozesse? Also wie kommen die Daten in die Buchhaltung? Und wo kann ich iterativ kleine Punkte daran gehen, um die irgendwie zu verbessern? Das hat mir zumindest in dem Fall geholfen.
Ja, das heißt, das finde ich ganz spannend, weil du sagst, das ist iteratives Vorgehen, das kennt man jetzt nicht zwingend, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Heißt aber, man baut eigentlich ein, was du gesagt hast, ein MVP, so ein Produkt, was gerade so irgendwie funktioniert und dreht dann immer wieder Kreise, Feedback, testet aus, merkt, was nicht funktioniert, was noch fehlt und baut das Produkt immer weiter. Es wäre fast so ein bisschen so, als wenn ich eine Buchhaltung mache, im Januar ist sie noch ziemlicher Müll und dann lerne ich jeden Monat weiter und im Dezember ist sie dann ganz gut.
Genau.
So vom Prinzip her. Das heißt, dieses es muss gar nicht ab Tag 1 perfekt sein. Ist in der
Software-Entwicklung
normal.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das zum Beispiel an einem super Beispiel. Ich habe damals auch E-Commercer bekommen und da war es noch nicht so, dass ich irgendwie sagen kann, okay, ich nehme jetzt irgendeine Standardsoftware. Und da hat es dann auch zig verschiedene Sachen, musste es irgendwie zusehen, wie die Sachen, damals meine Chefs damals auch so, das kriegen sie schon hin, ne? So, und da habe ich dann ja auch mit Excel-Tools mir auch das irgendwie alles zusammengebastelt und mich dadurch, dass ich dann die Formeln dann übertragen muss, das ist halt auch nervig und dann kannst du auch Übertragungsfehler von irgendwelchen Formeln haben. Und da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen. Und dann habe ich halt diese Makro-Recorder und so was alles, aber das wurde halt einfach sukzessive jeden Monat etwas einfacher, etwas besser. Und wenn ich dann die Monatsbuchhaltung gemacht habe, dann sehe ich, okay, da sind Fehler, klar, da musst du halt ein bisschen mehr drauf achten, aber dann sehe ich die Fehler und kann die wieder fertig machen. Weil wenn du jetzt von Anfang an sagst, wir wollen jetzt ein System haben, was 100% funktioniert, erstens, du brauchst ja erstmal die Erfahrung, die hatte ich nicht, und da hättest du irgendjemanden holen müssen, der das dann macht. Und so kannst du halt einfach sukzessive das einfach immer wieder verbessern. Hast am Anfang die 70%, dann kriegst du die 80%, dann kriegst du 85%, 90% und einfach so weiter.
Ja. Wie ist das bei, gerade wenn man Steuerfunktionen, auch Software für Steueraufgaben entwickelt, steht das nicht im Widerspruch? Weil letztendlich so eine 80% Buchhaltung oder eine 80% Jahresabschluss kannst du ja nie rausgeben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es da, wenn ich auf die Steuerberater-Expo oder Tax Arena und so weiter gehe, dass es da manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten gibt, weil der Ansatz so ganz anders ist, weil Softwareentwickler erstmal ausprobieren und Stück für Stück sich irgendwann zu einem fertigen Ergebnis arbeiten und Steuerrechtler eher ab Tag 1, also die erste Version des Jahresabschlusses sollte schon richtig sein und nicht erst so ungefähr irgendwie. Gibt es da und ist das, also gibt's da Spannungen in dem Fall oder wie umgeht man das idealerweise, wenn man Software entwickelt für die Steuerberatung, dass man gleich auch das Vertrauen hat? Und weil die Vorurteile, die höre ich sogar ja so regelmäßig, dass diese ganzen Softwareunternehmen die steuerrechtlichen Probleme auf die leichte Schulter nehmen, weil sie da irgendwas bauen, was halt nicht so richtig alle Möglichkeiten abdeckt.
Ja, weil das Problem ist halt, es gibt genug Leute und Entwickler, und das meine ich gar nicht böse gegenüber den Entwicklern, aber die haben keine Ahnung von Steuerrecht. Und das ist auch sehr schwer für die zu verstehen. Ich habe ja selber in so einem Startup gearbeitet und das war ja schon zumindest auf Kanzleiebene relativ stark. Aber den anderen Entwicklern so verständlich zu machen, okay, so funktioniert das in der Kanzlei, Mandanten, und dann hast du noch die und die Sachen und das ist steuerlich so, auch wenn die irgendwie mal so Fragen hatten, das ist schwer, den verständlich zu machen. Und da finde ich es halt ganz wichtig. Erstmal musst du natürlich dann, vor allem wenn du in der Entwicklung bist, entweder musst du steuerliche Selbstexpertise haben, das habe ich zum Glück, aber du musst dich halt mit anderen steuerlichen Leuten austauschen, passt das so? Und das finde ich das Wichtigste in der Softwareentwicklung, du musst es irgendwo abstimmen können. Bestenfalls durch automatisierte Tests, die einfach, du gibst Input 1 und 2 rein und dann erwartest du immer dieses Ergebnis. So, und das wird dann halt immer so ein bisschen komplexer und damit wird das halt automatisch abgetestet. Und da kannst du halt ganz viele Testfälle machen, aber du musst es abstimmbar machen. Zum Beispiel, du haust eigentlich 100.000 Buchungssätze raus. Ja. Und um zu gucken, okay, ist das überhaupt irgendwo sinnig, was ich mache, kannst du ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme jetzt alle meine Umsätze mit 19%, die Steuer da drauf, das ist Umsatzsteuer und das andere ist Netto und das muss zumindest das Ergebnis rausbekommen. Also einfach so eine inhärente Abstimmung. Und damit kannst du dann auch ein iteratives Vorgehen einfach rangehen.
Das heißt, genau, also letztendlich brauchst du vorher die Testmöglichkeiten oder also dass du Zwischenschritte kontrollieren kannst und nicht die, in Anführungszeichen, Blackbox, wo du das, keine Ahnung, Buchungssätze reinwirfst und dann kriegst du eine Umsatzsteuervoranmeldung und weißt aber, hast keine, zwischendrin keine Möglichkeiten, um zu schauen, ob er überhaupt die ersten Arbeitsschritte schon richtig gemacht hat.
Genau, und da ist halt dieses modulare Vorgehen in der Softwareentwicklung einfach drin, dass du halt kleinere Bereiche hast, aber die kannst du super testen. Also du hast halt eine Funktion mit drei Inputs und dann dadurch, das potenziert sich halt einfach. So drei Inputs ist dann halt schon, kannst sehr, sehr viele verschiedene Variationen draus machen. Und diese ganzen Variationen musst du halt abtesten. Aber wenn du jetzt eine Funktion hast, wo du 10 verschiedene Variablen reinpackst, vergiss es, das zu testen. Das kriegst du nicht alle Testfälle abgewickelt. Deswegen halt so in kleinen Fünkchen machen. Und das versuche ich auch mal den Leuten beizubringen, wenn ihr irgendwas, zum Beispiel Digitalisierung, angehen wollt. Seht nicht das große Ganze. Versucht das in kleinen Stücken zu sehen, weil diese kleinen Stücke kannst du einfach austauschen.
Ja, tatsächlich hatte ich witzigerweise gerade gestern die Diskussion auch mit einem Kanzleiinhaber, der auch gesagt hat, so was ist denn jetzt die große Digitalisierung, was ist die große Software, die Digitalisierungsplattform, die Datenstruktur, was auch immer, was in Zukunft quasi in der Steuerberatung quasi alles ersetzen wird. Und da dachte ich mir auch so, das ist wahrscheinlich gar nicht das große Ganze, sondern gerade in der Steuerberatung lebt es ja auch von einzelnen Fällen und Sachverhalten, also und Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen und man betrachtet, ich würde mal sagen, bestimmte Kundensegmente ja auch ganz unterschiedlich. Und da kommen wir so ein bisschen auf das ganze Thema auch Automatisierung zustande. Ein sehr, sehr heterogenes Aufgabenfeld und sehr heterogene Mandantenbasis ist mit Sicherheit ja auch deutlich schwieriger zu automatisieren, auch mit Technologie. als eine sehr homogene Kundengruppe mit sehr homogenen Problemen, die gelöst werden sollen. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass beim Thema Digitalisierung jetzt nicht alle, aber doch einige auch so auf das universelle Mastermind in Gestalt einer Software warten, die dann alles, die einfach DATEV ersetzt und danach ist jede menschliche
die
Arbeit.
Eier legen die Wollmilchsau.
Ja, das ist ein bisschen so. Und ich würde mal sagen, mit dem Ansatz kann man ja nur enttäuscht werden, weil es sind am Ende nur diese vielen kleinen Dinge. Und trotzdem, und da komme ich endlich zu meiner Frage, und trotzdem ist es schon häufig so, dass bei Software in der Steuerberatung ich das Gefühl habe, es ist nur ein Flickenteppich. Früher hat man irgendwie per Hand gearbeitet, dann gab es irgendwie, klar, wir haben jetzt irgendwie in den meisten Kanzleien DATEV als das eine System, und jetzt gibt es ein Tool dafür und dafür und dafür und dafür. Und am Ende, wenn ich als Steuerfachangestellter in der Kanzlei sitze, muss ich irgendwie 28 Tools bedienen. Und die große Frage nach der tatsächlichen Effizienzsteigerung und Automatisierung stellt sich dann auch so ein bisschen, weil diese 28 Tools, die müssen irgendwie bedient werden. Und solange die nicht vernünftig miteinander sprechen, bringt mir das gar nichts, dass ich da jetzt 28 Tools für jeden Teilschritt irgendwie habe. Deswegen, ja, modular ist schön, aber spart das denn wirklich auch noch Zeit? Oder woran mangelt
genau
das,
dass das
häufig
gesagt.
Noch nicht so automatisiert ist, wie wir uns das alle vorstellen?
Du meinst gerade, dass die miteinander sprechen. Und da,
ja.
Also da sehe ich eigentlich auch die Zukunft. Du kannst nicht, außer du haust da unfassbar viel Geld rein und selbst dann wird es irgendwann auch deutlich langsamer. Du kriegst es nicht hin, in einem Tool alles abzubilden. Jetzt einfach das Beispiel, so E-Commerce haben ihre Anforderungen, aber ja. Zum Beispiel, da kannst du ein super Tool für bauen, aber dann kommt halt ein Differenzbesteuerer. So, das sind Sonderheiten, das sind relativ wenig, aber für die, die es machen, ist es natürlich mega wichtig, dass es halt funktioniert und dass es auch gut funktioniert. Und da sind halt die normalen Anbieter, können es nicht, weil es größtenteils nicht angefordert ist. Aber wenn du jetzt verschiedene Systeme hast, die sich auf eine Sache spezialisieren oder halt auch ein System, was mehrere Sachen spezialisiert, aber die miteinander reden lässt, so irgendwelche auch Umsatzsteuermatrixen oder sowas,
ja. Da
sehe ich eher den Weg hin, dass du einfach du hast ein Tool, aber dann mach es gefälligst richtig und dann kann man die irgendwie miteinander kombinieren und da sind wieder einfach die Schnittstellen. Einfach das ausschlaggebende Argument.
Sind das heißt aber als Softwareentwickler in der Steuerberatung sind letztendlich, muss ja dann die logische Schlussfolgerung sein, eigentlich die Schnittstellen zu den anderen Systemen des Nonplusultra. Darum geht es, ohne geht es nicht.
Absolut. Also wenn du zum Beispiel irgendeine Stammdatenerfassung haben willst, die irgendwie cooler ist, wo einfach zum Beispiel, ich schicke dem einen Link und dann kann er alles eingeben und dann vielleicht noch Personaldaten oder sowas. DATEV, ich nehme jetzt DATEV, weil ich bin DATEV-Kind.
Ja.
DATEV kann das grundsätzlich, aber in vielen Sachen kann DATEV das halt auch eben nicht oder halt nicht so, dass man das einfach so rausgeben kann oder dass man eine gute Kommunikation, also einen guten Workflow mit dem Mandanten hat. Und wenn man jetzt ein System hat, was diese Daten, nämlich Stammdaten, liest und ausschreiben kann, und damit kann man dann sich wieder Workflows bauen, die für dich passen oder für eine andere Kanzlei, zum Beispiel hat eine Kanzlei nur Heilberufler oder nur Zahnärzte oder sowas. Die haben ja andere Sachen, die sie zum Beispiel anfragen.
Ja.
Oder auch E-Commercer. Und da kannst du dir deine Workflows, da wird es dann auch irgendwelche Wrapper geben, die so einen Workflow-Builder drin hast, wo du einfach das per Drag and Drop dir das zusammenziehen kannst, das wird ja auch immer mehr, aber du brauchst trotzdem diese Schnittstellen und das ist halt aktuell noch relativ schmerzvoll, sage ich jetzt mal.
Ja.
Auch zum Beispiel Rechnungswesen-Schnittstellen, das ist halt aktuell nur über Connect und wenn du da jetzt rankommen würdest, würdest du da ein Riesenfeld aufmachen.
Ja. Wie ist das, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust und sagst, wie könnte die Arbeit in der Steuerberatung eigentlich oder auch die Softwarelandschaft in der Steuerberatung in 10 Jahren, in 20 Jahren aussehen? Also wirklich, wirklich weit in der Zukunft. Glaubst du, dass wir dann noch mit so einem Tool arbeiten wie der DATEV, das letztendlich ja alles oder nahezu alles kann, was wir so brauchen? Oder sagst du, dass diese vielen kleinen einzelnen Lösungen eigentlich, dass der Flickenteppich einfach irgendwann keine Löcher mehr hat und besser funktioniert und dass die DATEV dadurch irgendwie abgelöst wird? Oder sagst du, nee, die DATEV ist so das Feld, auf die man dann so diese Dinge steckt. So ein bisschen so bildlich gesehen wie so früher so Elektrobaukasten. Man braucht erstmal eine Grundplatte, auf die man dann so unterschiedliche Dinge steckt. Wird die DATEV zu diesem Fundament, wo man die Dinge draufsteckt, oder wird die DATEV komplett ersetzt? Oder sagst du, nee, die sind einfach so zentral, Das wird auch noch die Kernengine sein, die bei den Kanzleien läuft.
Also was Rechnungswesen angeht, kann ich mir tatsächlich gerade nicht vorstellen, dass es sehr viele Einzelanbieter geben wird, die in dem Umfang das können, was Dativ zum Beispiel gerade kann, weil das ist echt enorm viel. Auch wenn man so ein bisschen auch diese ganzen Kontenzwecke und Kontenzuweisung und quasi die ganzen Automatismen, die dahinter hängen. Und wenn man sich dann noch ein bisschen Kostenstellenberechnung und so was reinpackt, da kannst du dich ja wirklich tot optimieren. Das glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Dativ, ich glaube nicht, dass die weggehen werden, dass die sich als Plattform etablieren könnten für Dinge, die für die nicht lukrativ genug sind, aber trotzdem sehr viel Input brauchen. Lohn wird zwar immer noch ein Thema sein, aber zum Beispiel im Lohn musst du dich schon sehr viel fortbilden, sehr viel machen und sehr viele Änderungen. Und das ist ja auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es gewisse Themen, vielleicht auch Lohn, geben wird, wo Dativ sagt, ey, andere Anbieter, macht das gerne. Wir stellen euch Schnittstellen bereit, dass ihr euch quasi ja als Plugin über einen Marktplatz bei uns anstecken könnt, damit ihr diesen Aufwand habt. Das könnt ihr euch quasi auch berechnen lassen. Aber wir können uns diesen Aufwand rausziehen und den in zum Beispiel ins Rechnungswesen reinpacken oder in die Einkommensteuererklärung reinpacken. Wo man halt auch diese ganzen rechtlichen Regelungen jedes Jahr neu einarbeiten, oder nicht neu, aber man muss halt schon gewisse Änderungen machen, und dass man da dort den Workload reinpasst und zum Beispiel so eine Zeiterfassung, dass man da dann sagt, ey, feel free, nutzt Zeiterfassungen, die ihr haben wollt, die könnt ihr einfach Plug and Play bei uns reinpacken, aber wir entwickeln unser gar nicht weiter, als Beispiel.
Oder unser sehr gut. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell.
Was kann ich mir vorstellen.
Ja, also das ist natürlich auch trotzdem auch ein riesen Geschäftsmodell. Wenn
ihr 5% Kommission bekommt, ja, genau.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein iPhone anschaue, also jedes Smartphone lebt ja nicht davon, dass man telefonieren kann und SMS schreiben kann, sondern von diesen unzähligen Apps und Software, die darauf auf dieser Infrastruktur läuft. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass sich Apple einfach 30% vom gesamten App Store-Umsatz wegnimmt. Wenn ich eine App
veröffentlichen möchte
bei Apple, dann muss ich 30% meines Umsatzes abgeben dafür, dass Apple mich quasi im App Store listet und dass das iPhone-Benutzer auf ihrem Apple-Gerät laufen lassen dürfen. Das ist das Einzige. Apple besagt dann, okay, das ist halt Sicherheit, das Qualitätsmanagement, das ist erstellen die Infrastruktur bereit und den ganzen Kram. Aber das ist Wahnsinn, weil natürlich der gesamte Umsatz, der in so einem App Store erwirtschaftet wird, ist natürlich Wahnsinn. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine ähnliche Philosophie von der Dativ verfolgt, dann wird die Dativ jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber wie du sagst, sie können sich halt darauf konzentrieren, was ihre Kernkompetenz ist, wie zum Beispiel Rechnungswesen, und das andere ist dann eher so eine Plattform.
Ja, habe ich letztens auch Plattformen, ich weiß nicht, ob du Steam kennst, das ist so eine Spieleplattform, die haben auch unfassbar wenig Mitarbeiter, ich glaube, Durchschnittsgehalt bei denen ist, glaube ich, 800.000, weil die irgendwie nur so, keine Ahnung, 50 Mitarbeiter haben. Aber quasi von jedem Steam-Sale auch ihre 30% bekommen. Also das ist absurd, was das für eine Cash-Cow ist.
Ja, eben, weil du letztendlich, ist es ja immer das Gleiche. Letztendlich würde das ja bedeuten, Dativ konzentriert sich auf die Kernanwendung, müssten sie ja noch nicht, aber ich vergleiche es mal mit dem iPhone. Bei iPhone funktioniert ja auch, die Karten-App ist drin, die Mail-App ist drin, der Kalender ist mit drin. Das heißt, ein paar Anwendungen, die halt vom Plattformanbieter selbst mitkommen, und ansonsten ist eigentlich nur der Marktplatz und die, wie du sagst, die Schnittstelle, die werden zur Verfügung gestellt. Und das lässt sich natürlich leichter entwickeln, als wenn ich jede Software, die potenziell irgendjemand in Deutschland bräuchte, selber entwickeln muss mit einem riesen Entwicklerteam. Das heißt, am Ende wird das ganze Team ja viel, 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 oder kann viel schlanker sein, wie du sagst. Dann ist es plötzlich, ist ein winziges Team, was aber auch am Ende riesen Umsätze macht, so als Softwareanbieter. Ist ja in der Form dann kein Plattform mehr, ist ein Plattformanbieter oder ein Infrastrukturanbieter oder wie auch immer.
Genau.
Super spannend.
Das könnte ich mir echt gut vorstellen.
Also, liebe Date, falls ihr es gerade hört, ihr seid herzlich eingekommen in diesem Podcast. Die Idee kommt von Nico. Von den 30% will er 3 abhaben. Das werden sie schon gedacht haben, weil dieses kleine, unbekannte Startup namens Apple macht es schon seit Jahrzehnten.
Ja.
Was ich spannend finde, das heißt, du hast dich jetzt auch, also um mal zurückzukommen auf deinen Lebenslauf, das heißt, du hast dich relativ viel mit Softwareentwicklung und so weiter auch beschäftigt. Was machst du da rein praktisch? Also wie sieht jetzt ich würde mal sagen, deinen Alltag aus, bevor du jetzt in die Steuerberatungsvorbereitung gegangen bist, weil ich mir vorstellen kann, dass dein Alltag jetzt gerade ein bisschen anders aussieht, aber als quasi Softwareentwickler und Steuerfachwirt, wie sieht da so dein Alltag aus?
Also grundsätzlich versuche ich einfach die Probleme zu lösen von Steuerkanzleien und vor allem halt deren Mandanten und Buchhaltung, wo es Probleme gibt, oftmals sehr viel mit Massendaten, und da gibt es oftmals einfach nicht die Standardsoftware, die man nutzen kann, oder man erweitert die einfach, aber ich schaue einfach quasi mit den Leuten drauf, wo sind eigentlich deine Probleme, was für Daten haben wir, welche Anwendungen haben wir und was ist das Ergebnis, was wir brauchen. In dem Fall kann ich mir halt schon sehr viel selber zusammenrechnen, weil ich einfach quasi auch Buchhaltung weiß. Aber bei manchen Sachen muss man natürlich absprechen. Zum Beispiel bei einem Kunden, das gab, der verkauft so 10er-Tickets. Da haben wir das dann so gemacht, dass wir die passive Abgrenzung erst dann auflösen, wenn die tatsächlich eingelöst werden. Also nicht irgendwie über einen gewissen Zeitraum, sondern tatsächlich pro Einlösung. Das ist natürlich dann noch ein bisschen mehr Aufwand. Das ist quasi die Extrameile, die man nicht gehen müsste, wenn man einfach sagt, okay, wir könnten auch die 10er-Karten einfach reinbuchen und zum Ende des Monats oder zum Ende des Jahres einfach gucken, okay, was wurde eingelöst. Und da bespreche ich das entsprechend mit dem und dann baue ich diese Software, dock mich zum Beispiel auch an irgendwelchen Systemen dran, auch irgendwelche exotische Systeme und hole mir die Daten, hole mir alles das, was ich brauche, aus den Systemen raus und erstelle halt auch entsprechend die steuerlichen notwendigen Sachen und auch die bilanziellen Sachen, also irgendwelche schwebenden Geschäften, halt eine Anzahlung, die ganzen Abgrenzungen. Das mache ich dann alles und stelle denen das dann so zur Verfügung. Aber berate die Leute im Endeffekt auch, wenn die sagen, ja, das und das Problem habe ich. Und dann sage ich, ja, für das System, da brauche ich euch gar nichts zu bauen, sondern ihr könnt auch einfach den Standard von XY nehmen und zur Not, wenn da noch irgendwas Zusätzliches ist, dann können wir da noch nur eine Zwischenlösung für bauen.
Ja. Und das ist aber, das heißt, du bist, entnehme ich dem, das heißt, du bist nicht angestellt, sondern du bist freiberuflicher Berater als Entwickler. Sind das Unternehmen, die dich buchen oder sind das Steuerkanzleien oder beides? Oder sind das Steuerkanzleien, die dich aber für Mandantenprojekte brauchen?
Jetzt haben wir alles aufgezählt. Also ich habe tatsächlich Kunden, die rein Unternehmen sind, quasi auch ein Konzernunternehmen. Ja. Dann habe ich aber auch Unternehmen, die größtenteils von den Steuerkanzleien kommen, wo dann halt entweder die Steuerkanzlei sagt, ja, hier das und das Problem haben wir, aber das machst du für uns, weil das quasi noch eine Optimierung ist, die für uns einfacher für die Buchhaltung ist, oder die sagen, wir haben das Problem, der Mandant kann uns keinen Datev-Export schicken, weil nur das können wir verarbeiten. Und besprech dich mal bitte mit dem Mandanten und quasi die ganze Arbeit macht ihr es mit dem Mandanten und wir wollen nur das Endresultat haben. So, wie das funktioniert, ist mir egal. So, und dann besprech das halt entsprechend mit den Mandanten und setzt dann die Sachen mit denen um.
Das heißt, Das heißt, du bist also freier Mitarbeiter auf Projektbasis quasi bei so Geschichten. Das heißt, wenn ich jetzt davor sitze, und das kennen wir, die jeder aus der Branche kennen, dass man so Situationen hat, wo man denkt, das muss ja irgendwie einfacher gehen. Oder das ist so eine Arbeit für so einen dressierten Affen. Wenn ich da Sachen manuell immer und immer und immer wieder mache, dann wäre das, wo man mal drüber nachdenken könnte, das könnte man mit Sicherheit irgendwie automatisieren, irgendwie effizienter gestalten, irgendwie irgendwas. Dann rufe ich dich quasi an und du guckst dir das an und arbeitest dich da rein und findest dir eine Lösung. Und ich habe anschließend einfach nur die Lösung und freue mich, dass ich für die Buchhaltung keine 10 Stunden, sondern noch 3 Stunden brauche.
Genau so ist es. Also ich mache das dann auch öfter mal so, dass ich dann einfach sage, gib mir mal die Problembuchhaltung, lass uns die mal zusammen durchgehen. Oder wenn die das quasi an einem Tag buchen oder an 1-2 Tagen, dass dann sage, lass uns da irgendwie mal 2 Stunden zusammen hinsetzen und du machst das jetzt mal so, wie du es bisher gemacht hast. Oder wir schauen uns dort die Probleme an, die beim Buchen auftreten. Und dann schauen wir uns die Buchhaltung auch mal insgesamt an und dann kann ich dir auch schon eine Einschätzung geben, guck mal, da kannst du, keine Ahnung, eine bessere Lerndatei. Du kannst ja auch da so ein bisschen rumtricksen. Oder das und das. Oder warum macht ihr das nicht so oder so? Und dass man dann quasi auch diese das, was ich vorhin auch gesagt habe, diese Kleinoptimierung, die dir aber dann auch wieder eine halbe Stunde bringt. So, und dann wieder eine halbe Stunde. Und dann hast du da vielleicht noch eine Stunde. Und dann kommst du halt von den 10 Stunden halt recht fix auf die 3 Stunden zum Beispiel.
Ja, das heißt aber, du wirst jetzt da irgendwie reingerufen und so weiter. Und wie kommst du dazu, von dem, was du jetzt tust, hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt musst du selber auch noch Steuerberater werden? Ist das nicht eigentlich eine Tätigkeit, wo du sagst, na gut, du hast jetzt so deine Nische gefunden in der Steuerberatung, ist wahrscheinlich auch eine Nische, wo du, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz hast, weil in der Kombination, ich höre immer nur, das wünschen sich Leute, aber haben tun es die wenigsten, dass sie tatsächlich die Expertise technologisch und steuerfachlich in Kombination haben. Wie kommst du darauf, jetzt zu sagen, okay, jetzt bist du Steuerberater? Ist es nur noch die Prinzipsache, dass du, weil du am Anfang irgendwann mal gesagt hast, in der Ausbildung, die mache ich nur, weil ich auch Steuerberater werde, oder gibt es noch einen anderen Ziel für dich und einen anderen Grund dahinter?
Also eine Prinzipsache ist es nicht. Ich hatte ja auch bis, ich glaube, September letzten Jahres auch eigentlich gesagt, nee, mache ich nicht. Aber bei mir hat sich das immer so ein bisschen rauskristallisiert, dass viele Leute sehr viel predigen, aber sehr wenig machen. Und wo dann halt, vor allem wenn man auf der LinkedIn-Bubble unterwegs ist, dass dann halt Sachen quasi gefeiert werden, als ob das übelste Rocket Science ist. Wo ich denke, hey, warum hast du nicht schon von Anfang an so gemacht? Dass mein Gedanke war, ich mach's einfach besser. So, das klingt extrem abgehoben.
Ja. Aber also ich muss ganz ehrlicherweise sagen, was ich schon auch sehe, ist auch gerade wirklich, auch gerade LinkedIn, deswegen muss ich gerade so ein bisschen lachen. Es gibt schon auch sehr viele Berater und Experten für Steuerkanzleien. Und auch viele, die theoretisch irgendwann mal Steuerberater waren, die einem jetzt erklären, wie eine Steuerkanzlei zu führen ist oder aufzubauen ist, wo ich mir denke so, warum machst du das nicht selber? Du bist doch selber Steuerberater. Nee, jetzt sind sie lieber Berater für Steuerkanzleien. Wo ich mir denke, das kann ja auch nicht wirklich, also ich würde mal sagen, eine gute Steuerkanzlei ist ja, die kann ja wachsen, die kann ja wachsen. Aber wenn du jetzt anfängst, als Steuerberater deine Kanzlei abzustoßen und stattdessen wieder Beratungstage zu verkaufen, dann hast du ja nichts gewonnen, außer dass du die Mitarbeiter, die dich theoretisch unterstützen könnte, losgeworden bist. Du bist ja von einem Berater zu einem Berater geworden. Das ist ja strukturell kein anderes Geschäftsmodell. Das ist einfach nur, machst du es nach wie vor. Und die Frage, die sich da absolut stellt, und deswegen finde ich es gar nicht so abgehoben, ist, wie gut sind denn bitte die Hinweise und die Ratschläge, wenn die Steuerberater aufgehört haben, Steuerberater zu sein, um anschließend danach Leuten zu erzählen, wie sie Steuerberater sein können. Das ist schon ein bisschen, wirkt auf mich in der breiten Masse doch ab und zu mal ein bisschen fragwürdig, ja. Wo ich mich frage, wenn du den heiligen Schlüssel, den goldenen Schlüssel, den heiligen Gral gefunden hast, wie eine Kanzlei sinnvoll und effizient funktioniert, dann mach sie doch einfach. Hör auf, das der ganzen Welt zu erzählen, sondern freu dich über dieses Geheimwissen.
Ich zeig dir, wie du reich wirst, du musst nur meinen Kurs kaufen.
So. Ja, aber das ist normalerweise, das kennt ja jeder gefühlt so überall, so auf unseriösen Online-Geschichten, und dann wird mir ein Dropshipping-Kurs oder Online-Kurse verkauft, aber dass das in der Steuerberatung präsent ist, ist jetzt noch nicht so lang zumindest der Fall. Nee. Es wirkt im ersten Blick auch erstmal seriöser, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man sich schon so, warum bist du jetzt als Einzelberater für Kanzleien unterwegs? Also die Frage, die konnte mir bisher auch noch keiner so richtig beantworten. Und du sagst jetzt in dem Fall, okay, nee, du willst wirklich zeigen, dass es besser geht. Also dass du als Berater nicht nur scheinst besser zu wissen, sondern wirklich besser weißt. Und das willst du jetzt zeigen, und dafür musst du jetzt eine eigene Kanzlei haben. Und dafür musst du Steuerberater werden. Richtig?
Ja, genau. Also Kanzlei ist das Ziel. Vor allem, das wird dann größtenteils wahrscheinlich E-Commerce-Bereich sein, weil ich einfach, ich mag diese Massendaten, ich komme mit diesen Massendaten sehr gut klar, und es gibt einfach auch sehr viele sehr schlechte Berater, die E-Commerce beraten, die vielleicht einfach das Mandat angenommen haben, aber eigentlich fachlich das nicht abarbeiten können, also sind nicht tief genug in dem Thema drin. Finde ich es auch gut, dass es dedizierte E-Commerce-Steuerberatungskanzleien gibt, die halt größtenteils so das machen. Finde ich auch sehr wichtig, weil ich würde mir auch niemals anmaßen, irgendwie ein Land und Forst wird zu beraten. Ich habe keine Ahnung davon. So, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber das ist, finde ich, ein großer Teil. Und das ist ja auch das Problem. Das sagen mir auch dann viele. Ja, Du wirst aber nicht quasi alles machen können, was du jetzt machen willst. Also Entwicklung und Steuerrecht. Aber ich sage halt auch, ich möchte auch diese Fuck-Ups, die man bei der Erstellung seiner Kanzlei, auch quasi Server und Wartung und Lizenzen und dies und das, die möchte ich auch in gewisser Weise mitnehmen, um zu gucken, wo da zum Beispiel auch Verbesserungsbedarf ist. Weil ich bin, das ist quasi mein ganzes Leben, ich versuche Prozesse einfach bestmöglich zu optimieren. Es kann auch sein, dass ich dann immer im Smart Home 2 Stunden für eine Sache aufwende, um die zu optimieren, die mir dann vielleicht am Tag 3 Sekunden Zeit einsparen. Aber ich finde, ich mag dieses Repetitive nicht. Also alles, was halt so repetitiv ist, bin ich gar kein Freund. Und deswegen liebe ich die Softwareentwicklung, weil wenn du irgendwas repetitiv machen musst, dann schreibst du dafür eine Funktion, einen Automatismus und den schreibst du auch mal ordentlich, den testest du, da ist alles fein. Und dann musst du das nicht mehr machen, sondern kannst du das Teil einfach einsetzen. Und das versuche ich halt so ein bisschen auch dann in die Kanzlei reinzubringen, dass du einfach gute Systeme hast, die gut miteinander kommunizieren und dass man dann einfach wirklich ein Streamline-System hast. Das muss jetzt nicht sein, dass ich sage, ich will 100% Automatisierungsquote bei Mandanten. So, das ist halt aktuell noch utopisch, in 20 Jahren wird es wahrscheinlich anders sein. Aber dass du halt nervige Prozesse einfach versuchst zu eliminieren. Und da ist halt bei mir aktuell noch so das Problem, dass dann die Steuerkanzleien teilweise ein bisschen zu überheblich sind und sagen, ja, nee, das kriegen wir schon alles hin. Also wir sind da super. Und wenn du aber ein bisschen dahinter guckst, denkst du, naja, geht noch ein bisschen was. So, und bevor ich da auf irgendeine Chance warte, dass mir dann jemand quasi den goldenen Handschlag gibt und sagt, ey, ich nehme dich jetzt in meine Steuerkanzlei auf, wir haben 400 Mitarbeiter, hier hast du eine Beteiligung, mache ich es halt einfach dann jetzt lieber selber, dass ich dann quasi das aufbaue und dann quasi dieses ganze Prozessdenken, dieses ganze Prozessoptimierung dann einfach dort direkt reinbringen kann.
Ja, also kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil also letztendlich ist mein Lebenslauf ja so ein bisschen so fast ähnlich. Ich habe zwar nicht Software entwickelt, aber als Steuerfachangestellter zu zumindest Softwaregründer, Mitgründer zu jetzt wieder in der Kanzleiwelt aktiv, um genau letztendlich mit einer ähnlichen Motivation da zu sagen, okay, das ich würde es gerne in echt machen. Ich will nicht nur ständig Berater sein, was auch auf Beraterseite ja irgendwie frustrierend ist. Du gehst hin und löst ein Problem. Und dann bist du raus. Also du bleibst gar nicht so lange, das zu genießen, dass das jetzt in Zukunft alles viel effizienter ist. Und also für mich ist es eher gar nicht so dieses, ist schon ähnlich, aber so diese Befriedigung, dahin zu gehen und zu sehen, es funktioniert, es läuft sehr viel automatischer. Ich finde so diese, das ist vielleicht ein sehr, 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 sehr komisches Bild, aber ich liebe dieses Produktionsstraßen, so Fertigungsstraßen, so Maschinen, die ineinander greifen, wo etwas komplett automatisch durchläuft. Kennt man immer so von Dokus. Es gibt für nichts Befriedigendes als dem zuzugucken und zu gucken, wie die Maschine die Arbeit macht. Ja. Und das ist immer das Problem als Berater. Man geht halt rein, man setzt ein Projekt um, bis es läuft und dann muss man gehen. Das heißt, da, wo eigentlich für mich die innere Ruhe, der innere Frieden, die Zufriedenheit anfängt, muss ich als Berater immer schon rausgehen und bin dann leider beim Feiern des Erfolgs irgendwie nicht mehr anwesend. Und das stört mich tatsächlich extrem und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, nee, dann brauche ich eine Kanzlei, dann kann ich auch noch Jahre, Jahrzehnte von den einmal gelegten und gepflanzten Samen irgendwie profitieren. Und trotzdem stellt sich jetzt die Frage, wenn du den Weg gehst.
Aber das freut mich auch immer, wenn ich bei den Kunden, wo ich da jetzt Projekte umsetze, das ist nicht, dass ich mache das Projekt und dann bin ich raus. Weil du hast ja, das kennst ja selber, wenn du ein System hast und dann hast du immer wieder Sachen, die sich ändern. Und das musst du halt auch mit reinpacken. Und da sehe ich das genauso wie du, dass ich das fühlt sich einfach gut an, dass man vorher wusste, okay, die Leute brauchen da irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche für irgendwelche Sachen. Und dann kriegst du das halt so verarbeitet, dass die im Endeffekt nur die Sachen einspielen müssen und im Endeffekt sonst nichts mehr machen müssen. Zum Beispiel irgendwelche Abgrenzungen manuell machen. Das ist halt eine ewig nervige Arbeit, vor allem wenn halt irgendwie 90% deiner Rechnung das machen. Und dass du dann auch diese Wertschätzung der Buchhalter zum Beispiel einfach mitnimmst und dann die dann auch sagen, ey, das ist echt super, das hilft uns mega. Und das ist auch immer so ein Antrieb, dass man einfach sieht, vorher war das so ein Haufen Spaghetti. So, und jetzt ist halt genau diese Produktionsstraße, die einfach wirklich sauber durchläuft. Und das sehe ich noch, weil ich die ja noch weiter betreue, quasi als Wartung Zusatzinformation. Ja. Deswegen bin ich nicht sofort raus. Aber ist es halt wirklich so, ich habe am besten gearbeitet, wenn ich eigentlich keine Rückmeldung mehr oder quasi keine Fragen mehr bekomme, weil dann alles halt perfekt läuft.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Aber genau, die Frage, die sich mir darstellt, ist tatsächlich, du gehst jetzt so den Weg, bei mir ist das sehr vergleichbar. Das heißt, letztendlich wandert dieses Wissen, also du hast jetzt gerade IT-Wissen, Steuerwissen kombiniert und verkaufst es in erster Linie an Steuerkanzleien, die diese Skills ja offensichtlich nicht intern haben, sondern irgendwie dazu brauchen. Und jetzt wanderst du quasi in eine eigene Kanzlei. Wie stehst du dazu, dass diese Fähigkeiten, diesen Skill, den du mitbringst, automatisieren, Prozessdenken, kleine Tools bauen, es ist ja nicht mal wirklich, also wenn ich es richtig verstanden, du entwickelst ja nicht die eine Software, die du denn in Masse verkaufst. Das ist ja kein, du entwickelst ja kein Software-as-a-Service-Produkt, sondern sind so diese vielen kleinen Stellschrauben. Müsste dieses Wissen und diese Fähigkeiten nicht standardmäßig in einer Kanzlei eigentlich da sein? Also in der Kanzlei. Es kann auch für Kanzleien ist auch nicht kein Zukunftsmodell sein, da immer einen externen Berater dazu zu holen. So als Kanzleisicht, als Branchensicht. Braucht es da mehr Know-how in den Kanzleien oder sagst du als jetzt noch Berater, nö, eigentlich ist das ganz gut, dass die immer anrufen?
Also für mich ist natürlich super, sonst
deswegen sage ich als Kanzlei.
Genau. Natürlich wäre das super, wenn du jemanden da hättest. Da gibt es aber sehr viele Faktoren, die man beachten muss. Zum einen muss dieser Person ein gewisser Freiraum gegeben werden. Das hatte ich zum Beispiel damals, weil ich habe meine Aufgaben bekommen und ich habe das immer weiter optimiert und konnte mich durch diese gesparte Zeit einfach auch noch weiter in diese Themen einarbeiten. Meine Chefs haben das alles super mitgemacht, fanden das auch super, dass ich das so gemacht habe, haben mich aber nicht weiter vollgeschmissen mit Zusatzarbeit. So, klar, ich habe dann halt die Sachen bekommen. Also ich wurde jetzt nicht anders behandelt als quasi meine Kollegen. Habe aber halt diese Zeit, die ich eingespart habe, immer wieder da reinchecken können. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, du brauchst im Endeffekt jemanden, der Buchhaltung versteht und Steuerrecht zumindest in Teilen versteht. Da muss jetzt nicht ein Crack in Abgabeordnung oder sowas sein. Aber Entwicklung ist ja schon ein spezielles Thema. Wirklich selber zu entwickeln. Das geht über Python. Ich skripte mir so ein paar Sachen zusammen. Geht das deutlich hinaus? Das habe ich auch gemerkt. Vor allem, als ich dann auch in das Startup da reingegangen bin, wie das mit professioneller Softwareentwicklung aussieht. Also einfach so ein bisschen so vor sich hin coden, das ist kein Problem. Aber wenn du halt wirklich resistente Software bauen möchtest, auch mit diesen ganzen Testen, ich habe auch irgendwie knappe 2000 automatisierte Tests, die ich jedes Mal durchlaufen lasse, wenn ich irgendwas ändere. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da kommst du, oder zumindest war es bei mir so, dass ich mit der Zeit einfach da reingekommen bin, immer dieses professionelle Aufbauen, dann hast du noch Infrastruktur. Also dieses ganze IT-Thema ist mehr als ein Vollzeitthema, weil du halt noch IT-Security, quasi IT-Infrastruktur drin hast, dann über die Hosting-Netzwerk-Sachen. Deswegen quasi einen Entwickler bei sich in der Steuerkanzlei zu haben, der gut ist, schwierig. Dafür gibt es zu wenig Leute, weil die Kombi einfach zu selten ist.
Genau, also
eine Person,
die gibt es ja faktisch einfach auch nicht in der Menge. Also klar, ich kenne so eine Handvoll und da bin ich wahrscheinlich vielen Steuerberatern da draußen eine Handvoll voraus. Aber mehr sind es halt auch wirklich nicht. Das brauchen wir in Zukunft, weil letztendlich arbeiten wir immer mehr mit Technologie. Würdest du sagen, bräuchte es einen Studiengang, einen Ausbildungsbereich, wo zumindest so das, ich würde mal sagen, die Grundarbeitsweise vermittelt wird? Weil du hast jetzt dir halt die Arbeit gemacht, du bist Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt und hast dann nochmal studiert. Diese
Eigenmotivation bringen
ja die wenigsten Leute mit. Und das kann ja kein Standardweg sein, weil dann wird die Ausbildung irgendwann ein bisschen zu lang, ehrlicherweise.
Nee, auf jeden Fall. Also ich sehe vor allem beim Steuerfachangestellten finde ich schon, dass dieses Prozessverständlichkeit, dass man hat ein Problem und man versucht irgendwie auch zu verstehen, okay, woraus resultiert dieses Problem? Dass man das irgendwie noch mit reinnimmt. Also auch diesen digitalen Ansatz noch mehr in die Ausbildung reinpresst. Dass man jetzt nicht sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Beleg, dies, das. Ein Beleg ist im Endeffekt auch nur die Zahlen, die willst du digital haben, damit du halt massenweise die Sachen abarbeiten kannst.
Ja.
Und das, finde ich, sollte auf jeden Fall in die normale Ausbildung mit rein. Aber zum Beispiel auch so ein Fight, finde ich, kann man als Ergänzung mit reinpacken.
Okay.
Dass, wenn man,
Na.
weil nicht jeder hat Technikambitionen. Viele sagen, ey, PC reicht mir schon und Drucker kriege ich jedes Mal eine Krise, wenn ich den anmache. Ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist nicht eine Sache für jedermann. Und ich sehe auch nicht, dass
Aber
es
sagst du
jeder
auch, das
machen
ist in
muss.
Ordnung oder wird das in 10 oder 20 Jahren auch noch in Ordnung sein? Oder ist es dann irgendwann, wo du sagst, nee, irgendwann ist dann durch, weil das ist halt ein, das wird ein IT-Beruf werden? Oder nee, du sagst, ist in Ordnung. Man kann sich auch nur mit Computer an- und
Nee, Steuern
austasten
wird kein
beschäftigen.
IT-Beruf werden.
Okay,
Nee,
ja.
also Steuern wird definitiv kein IT-Beruf werden, sondern eher, es geht um die Frage, wie erstellt man Software, die auch wirklich genutzt wird von den Leuten? Also technikaffin teilweise. Das Ding ist ja auch, die neuen Leute, die jetzt reinkommen, die Steuerfachangestellten, das ist Gen Z, die sind mit dem Handy aufgewachsen, die sind mit dem Tablet aufgewachsen, mit dem Laptop. Für die ist das ganz normal, in Software reinzuklicken. So, das ist jetzt
Ja.
keine krasse Umstellung. Da geht es dann wirklich nur um User Experience, wie die Software gebaut wurde. Und wenn die gut ist, sage ich, dass jeder in der Steuerkanzlei damit arbeiten kann.
Ja.
Vor allem die neue Generation, die ältere Generation, muss sich halt auch anpassen. So, das ist jetzt leider
Ich,
böse
ja.
gesagt.
Also aber gut, dieses Generationending, das können wir jetzt noch sagen, weil wir relativ jung sind, aber ich habe zwei kleine Kinder und ich denke mir schon so, das ist Wahnsinn, wenn ich mir überlegt habe, wann bin ich geboren? Auf welchem technologischen Stand waren wir da? Und dann gucke ich mir, was ist heute in dem Alter meiner Kinder, heute schon vollkommen üblich, rund um künstliche Intelligenz und so. Und ich denke mir so, das ist, für mich ist Google selbstverständlich. Aber Google gibt es halt erst, da war ich schon 12, 13, so die ersten 12, 13 Jahre meines Lebens. Und da denke ich mir so, das ist schon, das wird schon Wahnsinn, was die Generation, die jetzt nicht jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, sondern in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren, was die als selbstverständlich annimmt. Das ist jenseits von dem, was wir uns heute vorstellen können. Und wir werden, also wir
Vor allem auch
beide, ich weiß
KI,
nicht genau,
das,
wie
was
alt du
in
bist,
fünf
aber
Jahren sein
ich
wird.
schätze, wir sind ähnlich. Wir werden sehr
30.
schnell auch zum alten Eisen gehören und sagen so, Wahnsinn, womit die sich da so beschäftigen. Und dann müssten wir eine Schulung machen, um erstmal nachgeschult zu werden, um mit den Jungen dann mitzuhalten. Das wird früher kommen, als
How
wir
to
uns das vorstellen
Prompting,
können, bin ich mir
Ding for
hundertprozentig
Dummies.
sicher.
Das kann gut sein. Und wenn man da halt, wir beide sind ja noch in diesem technischen Aspekt noch relativ tief drin, würde ich sagen. Wenn du
Ja.
aber jetzt mal, sagen wir, 5 Jahre unter einer Brücke lebst, dann wird das sehr viel Neues sein. Vor allem diese KI, das ist halt so krass exponentiell, wie sich das gerade entwickelt. Ich kann nicht absehen, wie in 5 Jahren das Thema KI sein wird. Das
Ja, das
ist
ist so,
so viel,
genau,
was da
das.
gerade kommt.
Also, wenn du heute nur so, und das kann ich aus persönlicher Geschichte erzählen, meine Frau jetzt zum Beispiel, wir haben zwei Kinder bekommen, ich war in Elternzeit, sie war in Elternzeit, aber sie hat wirklich 2,5, 3 Jahre quasi ein bisschen außerhalb von ihrem Job gearbeitet, nicht in der ganzen Intensität. Dann kommt sie nach 3 Jahren wieder und hat mir an einem Abend gesagt, so, das ist Wahnsinn, es fühlt sich so an, als wäre ich 10 Jahre weg gewesen wäre, es funktioniert alles anders. Ja, herzlich willkommen, 3 Jahre, nur. In 3 Jahren hat sich so viel verändert. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das wird in den nächsten Jahren jetzt nicht langsamer werden. Das wird ja eher zunehmen. Und gut, das ist ein Thema, das können wir in einer anderen Folge mal
Absolut.
diskutieren. Wie kriegt man das eigentlich hin, die Mitarbeiter denn da irgendwie zu befähigen und mitzunehmen? Beziehungsweise ein bisschen hast du schon gesagt, eine Software muss halt immer so gebaut sein, dass das von der Usability kein Diplom braucht, um sie zu bedienen, sondern sie muss halt einfach sein. Und dann
Absolut.
je einfacher die Software ist, desto einfacher ist es halt auch für jemanden, der sie vorher noch nicht gesehen hat, sich da reinzuarbeiten. Und genau. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes
Und
Thema.
die Akzeptanz steigt ja auch dadurch.
Ja, genau. Und das muss man dazu sagen, ja, nicht nur für die Mitarbeiter, die in der Kanzlei arbeiten, sondern für die Mandanten auch. Das sehe ich immer so bei Mandantenportalen, wenn da irgendwas entwickelt wird und ich mir das anschaue und denke so, kein Mandant möchte damit arbeiten, weil im privaten Bereich, du sagst, die sind alle damit aufgewachsen. Das ist schön und gut, das stimmt. Die sind aber aufgewachsen mit, keine Ahnung, YouTube, TikTok, und so weiter. Das sind halt zutiefst intuitive, optimierte, auf den Nutzern optimierte Apps. Das kann man von, und da möchte ich nicht nur SAP, nicht nur Datev sagen, sondern auch so ein SAP oder so ein Microsoft und so, die sind ja jetzt nicht optimiert auf den Nutzer, dass das irgendwie intuitiv zu bedienen ist. Da ist ja noch viel Luft generell bei professioneller Software. Aber ich glaube, für die Softwareakzeptanz, wie du
Ja,
sagst du
absolut.
ja auch, ist das extrem wichtig. Eine abschließende Frage habe ich auf jeden Fall noch. Wenn jetzt ich als junger Mensch oder Nico auf 15 Jahre oder 16 Jahre auch und kriegt einen Ausbildungsplatz, was muss ich denn machen, um sowas Ähnliches machen zu können, wie du jetzt gerade machst? Muss ich, was wäre der Weg, wenn du sagst, da stehst du heute und da würdest du gerne hin? Welchen Weg würdest du gehen? Würdest du den gleichen nochmal gehen über Ausbildung und Fachwirt und dann Studium oder gibt es einen anderen Weg? Weil es ist ja am Ende etwas, was der Markt braucht und wo ich mir vorstellen kann, dass viele junge Berufseinsteiger sagen, oh ja, genau darauf habe ich Lust. Leider ist der Weg halt gerade nur sehr, sehr lang, den du gegangen bist zumindest.
Ja, also um jetzt da zu stehen, wo ich jetzt bin, würde ich den gleichen Weg wahrscheinlich nochmal gehen. Ich würde vielleicht das Informatikstudium nicht machen, weil das sind 3,5 Jahre, was schon relativ lang ist, die man nicht unbedingt braucht. Klar, du hast so ein bisschen Netzwerktechnik und wie das alles so intern funktioniert, aber es ist jetzt keine Rocket Science. Also wenn du interessiert bist, kannst du dir das beibringen. Würde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber wichtig ist halt einfach sehr viel Eigeninitiative und Ehrgeiz. Bei mir war das halt immer so, dass ich mir denke, ich will eigentlich jeden Tag ein Stück besser werden. Und wenn ich jetzt nur 5 Stunden auf Instagram hänge, dann habe ich nichts geleistet, was mich in meinem Leben weiterbringt. So, und dann habe ich halt wirklich mit damals einfach Udemy-Kurs angemacht auf dem Fernseher und habe das mitprogrammiert. So, das ist halt einfach extrem viel Eigeninitiative, auch mit dem Fachwirt. Das war ja auch nur nebenbei. Das ist halt, ich will mich verbessern. Und dafür brauchst du kein Informatikstudium machen. Du kannst dich da einfach einarbeiten. Und auch zum Beispiel solche Flow-Sachen wie Make.com oder Zapier oder sowas. Das ist ja schon sehr viel diese Low-Code, No-Code-Lösung. Das ist auch einfach dieser Wille, sich damit auseinanderzusetzen. Du kannst damit krasse Sachen bauen, also wirklich gut. Und wenn du das drauf hast, auch wirklich schnell. Und das sind, glaube ich, Skills, die du auch zukünftig sehr stark brauchen wirst, weil diese Plattform immer mehr werden. Und dann kannst du halt sagen, hier, ich WhatsApp-Sprachnachricht und dann wird das in ChatGPT reingepackt und dann wird das darüber in anderes, in, keine Ahnung, Notion reingepackt und dann wird das da gespeichert und dann kann ich mir das zusammen machen und dann kann ich sagen, okay, was habe ich heute eigentlich gemacht und die KI schreibt dir das runter. Und solche Kompetenzen werden zukünftig viel, viel mehr. Man muss nicht unbedingt krass selber Software entwickeln können, man muss diese Prozesse dann noch verstehen und wenn du die Prozesse verstehst, kannst du auch solche Workflows bauen.
Ja, spannend. Gut. Das heißt, das habe ich tatsächlich am Ende von vielen Folgen schon gehört. Neugier ist was gefühlt das wichtigste Skill und Talent, um den Platz zu erreichen in der Branche, den man gerne hätte. War wahnsinnig spannend.
Ja, Zeit ging auch damit 40 Stunden
vorbei. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Wir werden uns mit Sicherheit irgendwann nochmal wiederhören.
Vielen Dank für die Einladung.
Und viele andere Fragen. Und ich möchte irgendwann in ein paar Jahren nochmal schauen, ob du recht hattest mit deinen Behauptungen.
Die 20 Jahre, ne? Ich stelle mir
den. Genau, wir hören uns dann in 20 Jahren spätestens wieder. vielen lieben Dank dir. Vielen Dank euch, liebe Zuhörer und Zuschauer auch. Es war mir wieder ein Vergnügen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet, Bewertung schreiben würdet. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, ciao.